Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
So, ich muss euch heute ein bisschen anders begrüßen, als ich es normalerweise tue, denn wir haben heute den zweiten Teil von zwei, und zwar zu der ELSA-Studie bzw. dem ELSA-Bericht. Über den haben wir gestern schon besprochen. Das war der erste Teil. Also habt ihr die Folge noch nicht gehört vom 24. September, dann macht doch jetzt kurz Päuschen und hört euch die an, denn ich werde mich da auch so ein bisschen drauf beziehen. Heute also zweiter Teil davon. Es geht vor allen Dingen um die Eindrücke, die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, davon haben, wie gut ungewollt Schwangere hier in Deutschland versorgt sind. Wenn ihr die Folge von gestern schon gehört habt, dann bleibt natürlich dran, denn jetzt geht's weiter.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Und natürlich wünsche ich euch auch heute einen guten Morgen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Na Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr immer werktags, schon ab 6 in der Früh. Und da ich gestern das Thema nicht in den kompakten 10 Minuten geschafft hätte, komplett wie versprochen, haben wir diese große Untersuchung, Befragung, die da durchgeführt wurde, zweigeteilt. Heute kommt der zweite Teil. Mein Name ist immer noch Laura Weisenburg. Ich bin immer noch Ärztin und Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 25. September.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Und unsere Expertin ist immer noch Daphne Hahn, die Erstautorin des Berichtes und Soziologin an der Hochschule Fulda. Dort hat sie die Professur für Gesundheitswissenschaften und empirische Sozialforschung inne. Und bevor wir in den zweiten Teil starten, fehlt natürlich was. Genau, euer Kaffee und dann geht's los. Nochmal kurz zur Erinnerung, ELSA war die Abkürzung für den Bericht zu Erfahrungen, Lebenslagen ungewollt Schwangerer, Angebote, Beratung und Versorgung in Deutschland, Mitte August erschienen und natürlich in unseren Shownotes zu finden. Und wir widmen uns heute dem zweiten großen Punkt, den dieser Bericht eben auch behandelt. Und zwar die Frage, wie schätzen denn die Menschen die Situation ein, die behandeln, die also die ungewollt Schwangeren betreuen? Die gute Nachricht erstmal vorneweg, diejenigen, die zu euch kommen, beziehungsweise diejenigen, die ungewollt schwanger sind, die fühlen sich gut behandelt. Da ist also alles soweit richtig gemacht. Ein Drittel gab schon zu, das erste Gespräch über den Abbruchswunsch ist belastend. Das ist aber stark abhängig davon, wie Arzt oder Ärztin oder die beratende Person insgesamt reagiert hat. Also war sie respektvoll? Wurden alle notwendigen Infos mitgeteilt? War Zeit da? Das sind natürlich alles Dinge, die auch in jedem anderen Behandlungsrahmen eine sehr wichtige Rolle spielen. Unsere Expertin Daphne Hahn beschrieb so ganz konkret die ersten Situationen, die da dann meistens in der gynäkologischen Praxis feststellen, wo es nicht ganz so gut laufen kann mitunter. Sie beschrieb, dass manche bei der Feststellung der Schwangerschaft eben deswegen keine angenehme Erfahrung gemacht haben, weil beispielsweise ungefragt das Ultraschallbild gezeigt wurde oder sie einfach so zur weiteren Familienplanung informiert wurden, ohne dass da jetzt wirklich der Wunsch nach Familie da war. Deshalb empfiehlt sie allen Ärztinnen und Ärzten, wichtig ist, dass man sachlich, neutral und freundlich ist. Das, was wir eigentlich immer sein sollten. Denn immer dran denken, die Frauen befinden sich in einer schwierigen Situation. Menschen, die an der Versorgung beteiligt sind, sollten da nicht noch zusätzlich Belastung aufbürden und das Ganze erschweren. Und wie war jetzt die Einschätzung von Behandelnden selbst. Da wurden 678 Menschen aus Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Tübingen gefragt, eben in so auch einer großen Umfrage. Und das Gute vorweg, 94% finden oder fanden, dass AnbieterInnen von Abbrüchen einen ganz notwendigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung von Frauen leisten. Das heißt also, das gehört zu unserem Job einfach dazu. Wenn wir über Gesundheit reden, über Frauengesundheit, dann müssen wir auch über Abbrüche sprechen. Knapp 6% nur fanden, dass sie tatsächlich gegen ärztlichen Berufsethos verstoßen. Also das Leben eigentlich erhalten werden müsste. Das ist natürlich eine sehr persönliche Einschätzung. Nur 49% hingegen sagten, ja, in der Facharztweiterbildung habe ich auch wirklich was zu Abbrüchen gelernt. Ich weiß jetzt, wie das geht. Weniger als die Hälfte. 11% gaben an, dass weder im Studium noch während der Facharztweiterbildung da irgendwas gekommen wäre. Und das bestätigte auch unsere Expertin Hahn. Sie meinte, der Ruf nach mehr Fortbildung, der ist sehr groß. In Deutschland wird mancherorts immer noch die Curettage angeboten, die von der WHO schon längst nicht mehr empfohlen wird, weil sie nämlich eine höhere Rate an Komplikationen aufweist. Manchmal wird auch gar kein Abbruch angeboten. Auch dafür nannte Daphne Hahn Gründe. Wir haben nach Barrieren gefragt, so sagte sie unserem Team von der Dosis Wissen, einen Schwangerschaftsabbruch anzubieten. Wollten wir wissen, warum passiert das nicht? Wir dachten, ja, das sind dann wahrscheinlich eher innere Hürden, also eine bestimmte Einstellung, die vielleicht dagegen spricht. Aber die Barrieren waren vor allem struktureller Art. Kein Angebot der Einrichtung, in der man arbeitet, keine Räume für die Eingriffe, eine gering empfundene Vergütung, das heißt also fehlendes Geld dann, Entlohnung für die Abbrüche. Es gibt ganz wenige MedizinerInnen, die einen Abbruch grundsätzlich ablehnen. Und der Bericht fasst das natürlich noch ein bisschen ausführlicher zusammen. Das wurde da so ein bisschen gegliedert. Was sind die Gründe, wenn Abbrüche nicht angeboten werden? Erstmal die Umstände. Das ist die insgesamt meistgenannte Hürde von allen, nämlich, dass man einfach eine erhöhte Arbeitsbelastung befürchtet, dass es zu hohe behördliche Auflagen gibt und auch hohe strafrechtliche Risiken. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Und das hatten wir ja hier auch immer wieder, wie das mit dem Paragraph 218 ist. Weiterer Punkt, die inneren Hürden. Das gaben, wie gesagt, weniger als 10% der Befragten an, nämlich, dass man die Durchführung als Belastung erlebt, dass man sich unsicher ist, wie es praktisch umgesetzt wird, dass man das nicht als Teil des beruflichen Aufgabengebietes selbst ansieht, dass man Sorge vor Komplikationen hat, wobei, das finde ich ein bisschen schwierig, also wenn man in der Gynäkologie tätig ist, da ist man auch operativ tätig, da muss man im Grunde genommen vor allem Angst haben, was man dann durchführt, weil alles kann ja eine Komplikation haben, egal ob es gynäkologisch ist oder ein anderes medizinisches Fachgebiet. Also das, die Argumentation ist ein bisschen schwach. Gut, und natürlich die prinzipielle Ablehnung von Abbrüchen, wenn es die persönliche Einstellung ist. Auch Stigma wurde durchaus als Grund für ein Nichtanbieten von Abbrüchen genannt. Das heißt also ganz konkret die befürchtete Belästigung durch AbtreibungsgegnerInnen und auch die eigene Rufschädigung im beruflichen oder im privaten Umfeld. Das gaben aber auch nur wenige an. So, zu Paragraph 218, der wurde natürlich auch in dem Bericht behandelt. Da bewegen wir uns, wissen wir alle, in so einem Halblegal-Bereich. Das ist ein klassischer Graubereich. Und natürlich wird durch das Weiterbestehen des Paragraphen diese Arbeit auch weiterhin stigmatisiert und kriminalisiert. Daphne Hahn fand da besonders bemerkenswert, dass fast 3/4 der befragten Ärztinnen und Ärzte sagen, einen Paragraphen 218 brauchen wir eigentlich nicht. Schwangerschaftsabbrüche müssen nicht strafrechtlich geregelt sein. Und zu guter Letzt gab es im Elsa-Bericht auch noch eine Diskussion mit Expertinnen, Experten, die dann letztendlich auch ja Lösungsvorschläge generiert hat. Also diese Gruppendiskussion, die dann zu Lösungen führte. Was wäre ein guter Vorschlag für diverseste Probleme, die wir jetzt in diesen beiden Folgen genannt haben? HausärztInnen intensiver einbinden, um da auch eine bessere Versorgung zu gewährleisten, um da einfach mehr Anlaufstellen zu schaffen. Bürokratischen Aufwand reduzieren. Sind wir auch wieder ein bisschen bei der Legalisierung von der ganzen Sache. Räumliche personelle Anforderungen anpassen, Zulassungsvoraussetzungen, Hygieneregelungen anpassen, Das war mir auch nicht bewusst, aber das ist aktuell wohl mehr als bei vergleichbaren anderen medizinischen Behandlungen, wenn man einen Abbruch vornehmen lassen möchte oder machen möchte. Dann natürlich auch neue Importregelungen, ganz praktisch zur notwendigen Medikation, die man ja so auch machen kann. Also die medikamentösen Abbrüche haben wir hier ja auch schon häufiger diskutiert. Derzeit ist da nur ein eingeschränkter Zugang gegeben. Und dass natürlich die Vergütung bundesweit vereinheitlicht werden sollte, angehoben werden sollte und dass es vor allen Dingen als Kassenleistung anerkannt werden sollte, natürlich auch mit den Fahrkosten zusammen. Und jetzt schließt sich so langsam der Kreis. Da haben wir auch gestern das letzte Mal aufgehört bei der Kostenübernahme. Und damit sind wir jetzt auch beim Ende von diesen zwei Folgen zum ELSA-Bericht. Zusammenfassen kann man, die Frauen in ungünstigen Lebenssituationen sind durch die aktuellen Strukturen doppelt belastet. Die, die einen Abbruch wünschen oder brauchen, aus welchen Gründen auch immer, haben da doppelt zu leiden. Die Menschen, die sie versorgen, würden es sich deutlich einfacher wünschen. Und ich lasse unsere Expertin ganz am Ende nochmal sagen, fast alle befragten Gesundheitsprofis wünschen sich mehr gesellschaftliche Akzeptanz von Schwangerschaftsabbrüchen und auch eine größere fachliche Diskussion. Ich hoffe, wir haben mit diesen zwei Folgen dazu mitunter beigetragen, soweit wir das können. Daher sprecht das doch gerne an im Freundeskreis. Leitet die Folgen weiter, verweist auf den Bericht. Und wenn ihr euch dafür noch mehr interessiert, dann haben wir da natürlich auch noch mehr Material zu, natürlich. Und zwar unseren Podcast 12 Wochen. Könnt euch schon vorstellen, warum der 12 Wochen heißt, von Gesundheit hören. Da gibt es 4 Folgen mit den Geschichten von 3 Frauen, die ganz persönlich über ihren Schwangerschaftsabbruch oder den Wunsch danach erzählen. Natürlich auch mit Expertinnen und Experten dazu, findet ihr überall, wo ihr Podcasts hört. Hört da sehr gerne rein.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.